Hallo, schönen Abend. Freue mich, dass ihr gekommen seid. Danke an die LAW Wintertour für die Organisation, dass es geklappt hat. Ich werde euch heute im Wesentlichen ein neues Buch vorstellen, das im Verlag Graswurzelrevolution. Zwei Tage, bevor ich überhaupt auf diese Lesereise jetzt gegangen bin, erschienen ist. Also die Zeit der akuten Herzinfarktgefährdung ist vorbei. Ich fühle mich gut und wohl und freue mich, dass das rechtzeitig noch geklappt hat. Es geht um indische Unabhängigkeitsbewegung, nicht nur, aber auch und vor allem um M.K. Gandhi, und zwar um eine bestimmte Strömung, die es im englischen Sprachraum schon sehr lange, sehr, sehr vielfältig gibt. Es gibt eine Menge an Publikationen, nämlich der Gandhi-Interpretation und im Speziellen der libertären oder anarchistischen Gandhi-Interpretation. Dort geht es auch schwerpunktmäßig um die Gandhi-Interpretation nach seinem Tod, also die posthume, auch weil ich habe das Buch von einem Inder, indischen Intellektuellen, der eine dieser libertären Gandhi-Interpretation geschrieben hat, übersetzt, Ashish Nandi. Es gibt aber sehr viel mehr, und im englischen Sprachraum gibt es richtiggehende Historiker-Traditionen. Vor allem George Woodcock, Geoffrey Ostergaard, da gibt es noch mehrere Namen. Wichtig ist auf jeden Fall Peter Marshall, dessen Buch Demanding the Impossible eine Fortschreibung der Geschichte des Anarchismus ist, bis im Grunde die heutigen Tage, bis zu Bookchin, also nicht immer bei der Spanischen Revolution aufhört. Und dort zum Beispiel bei Peter Marshall wird, da gibt es ja immer so, wenn so geschichtsdarstellerischen Teil, wo sind die anarchistischen Klassikerinnen, und da wird sozusagen als letzter Klassiker bei Peter Marshall schon Gandhi genannt. Also es gibt eine anarchistische Gandhi-Interpretation, und ich habe sozusagen das Buch übersetzt, das werde ich euch ein bisschen vorstellen, die Hauptthesen. Es ist ein sehr vielschichtiges Buch mit sprüht richtig gehend vor Verbindungen, Ideen, zum Teil auch Verschrobenheiten und Überraschungen. Ich werde euch da nur einen kleinen Teil, so ein bisschen die wesentlichen Thesen vorstellen und davor ganz kurz ein bisschen auf die libertäre Weichenstellung eingehen, die direkt auch mit dem Tod bzw. der Ermordung Gandhis zusammenhängt. Ich habe eine ausführliche Einleitung geschrieben, die diese verschiedene Geschichte hauptsächlich der libertären und der etwas radikalen, zum Teil auch ein bisschen an Nebenströmungen entlang, Gandhi-Interpretation seit seinem Tod ein bisschen darstellt, um das einzuführen und dann auch ein bisschen, um auf das Buch selber vorzubereiten. Das Buch selber ist nämlich so einfach nicht zu lesen. Es ist ein kulturwissenschaftlicher Ansatz und es basiert ein bisschen auf der Kenntnis, zum Teil der Biografie Gandhis, zum Teil aber auch ein bisschen, wer sich vielleicht schon mal mit Indien beschäftigt hat, dorthin gereist ist, oder aber auch, es gibt viele literarische Beispiele, nicht nur aus Indien, sondern auch aus Großbritannien, vom Kolonialland, Beispiele aus der Psychologie, die nicht immer sozusagen auf den ersten Blick deutlich sind. Da setzt der Ashish Nandi manchmal einiges voraus. Das versuche ich in der Einleitung zu erklären. Insofern ist das Buch schon als sich zu lesen, nur dauert leider die Einleitung 60 Seiten, bis das alles erklärt ist. Insofern geht das Buch dann erst ein bisschen spät los. Ich werde versuchen, eine kleine Verbindung zu machen und eben auch ganz kurz meine eigene Motivation überhaupt für so ein Buch zu übersetzen, an Anfang stellen. Ich mache natürlich seit langem schon bei der Zeitung Graswurzelrevolution mit, aber auch bei der Strömung gewaltfreier Aktionsgruppen, direkte Aktionen. Und ein Teil meiner Geschichte in den 80er Jahren waren Kämpfe innerhalb der Anti-AKW-Bewegung. Da viele gemacht, aber eine sehr wichtige, weshalb in der BRD zumindest ja jetzt auch immer wieder aktuell die Frage noch offen ist, ob man aus der Atomkraft aussteigen kann oder nicht. Während ich lebe seit 7 Jahren in Marseille, in Frankreich, die Frage zugeknöpft und zugenäht ist unter Sarkozy und das seit 20 Jahren. Das ist praktisch die Entscheidung im Wesentlichen gefallen. Aber dass sie in der BRD noch offen ist, Das hat auch mit manchen Siegen zu tun. Gab viele Niederlagen, aber es sollten ja ursprünglich über 300 AKWs in Deutschland gebaut werden. 17 gibt es noch. Also so eine vollkommene Niederlage war es auch nicht gewesen. Und eine wichtige Entscheidung war natürlich zum Beispiel in den 80er Jahren der Nichtbau oder die Verhinderung des AKWs, der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Und da in dem Zusammenhang hat in einer bestimmten Phase Sabotage an Strommasten, das Umsägen von Strommasten, eine gewisse Rolle gespielt. Da war ich auch schwer involviert. Grüße an Verfassungsschutz, wer jetzt hier ist, das macht nichts, das ist schon verjährt. Und in der Zeit war ich stark beeinflusst, überhaupt auch von Gesellschaftskonzeptionen. Man macht ja, man sägt ja nicht einfach so rum, sondern überlegt sich auch ein bisschen was dabei. Und beeinflusst damals war ich ganz stark zum Beispiel von Maschinenstürmern, englischen, Ned Ludd, und von Gandhi, das mag vielleicht überraschen, aber von seiner Gesellschaftskonzeption, der radikalen Kritik der westlichen Industriezivilisation. Und das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt eigentlich jeder radikalen Gandhi-Interpretation. Daneben gibt es staatsoffizielle irgendwie so Idolatrien, Persönlichkeitsanbetungen und so Zeugs. Das sind im Grunde offizielle, herrschende Gandhi-Interpretationen, mit denen ich mich und auch Ashish Nandi sich in dem Buch nicht beschäftigt. Und das macht so ein bisschen auch den Stachel, die heutige Aktualität, letztendlich auch von Gandhi nochmal aus. Und wenn man sich zum Beispiel die Diskussion um Klimawandel und was da eigentlich an alternative Gesellschaft und auch an Umstrukturierung, radikale Umstrukturierung notwendig wäre, das wird heute zum Beispiel schon mal gar nicht, auch nicht öffentlich so diskutiert, wie das zum Beispiel in der westdeutschen Anti-AKW-Bewegung 70er Jahre, Anfang 80er Jahre diskutiert wurde, zum Beispiel jetzt auch diskutiert wird von einigen libertären Strömungen in Frankreich und am Stichwort Décroissance, Wachstumsrückgang, damals bei uns diskutiert unter Nullwachstum, Minuswachstum, Grenzen des Wachstums. Wir hatten ein Konzept von Rückbau, Abbau der Industriegesellschaft. Solche Begriffe tauchen in der Diskussion gar nicht auf. Aber der radikale Stachel wäre praktisch der, dass man sich genau unter libertären Vorzeichen solche Diskussionen auch aneignen müsste und die in der Öffentlichkeit propagieren müsste. Denn dass Indien mit einem 1.700 Euro teuren Auto oder ganz China im Grunde auch den Status der westlichen Industriegesellschaft erreicht, dass Emissionshandel bloß den westlichen Verschmutzern nützt und denen noch Profite einheimst. Genau das ist das Problem und genau das müsste eigentlich angegangen werden. Und alle Konzepte, die sich von staatlicher Seite damit beschäftigen, und das wird weitergehen, der Klimawandel wird ja nicht aufhören und die Katastrophen, die damit verbunden sind, werden weitergehen, genau das wird nicht thematisiert. Und das wäre zum Beispiel so eine radikale, aktuelle Diskussion, für die so ein Buch ein Hintergrundmaterial bietet. Eine zweite aktuelle Diskussion, die auch euch, glaube ich, ein Hintergrundmaterial bieten würde, das ist überhaupt die ganze Diskussion, wie umgehen, beziehungsweise das Verhältnis natürlich von europäischer, westlicher Kultur und wie umgehen mit religiösen Fundamentalismus aller Spielarten. Auch dazu gibt eigentlich Ashish Nandi eine unorthodoxe Antwort, die ich allerdings für die heutige Diskussion ganz wichtig finde. Bevor ich da am Schluss noch mal ein bisschen drauf zu sprechen komme, fange ich jetzt mal mit der Situation vor 60 Jahren an. Oder vielleicht noch ganz kurz, warum posthume Gandhi-Rezeption. Ich gehe schon ganz kurz oder auch mal an einem Beispiel, das werde ich euch auch noch erzählen, ein bisschen länger, auf die Rezeption zu Lebzeiten Gandhis ein. Aber erstens gibt es dazu schon ein Buch. Ich habe eines unten von Beate Jahn über die Rezeption in der Weimarer Republik in verschiedenen Zeitschriften von Parteien, sozialistischen Parteien bis hin zu Friedensbewegung, antimilitaristische Bewegung. Dazu gibt es ein Buch schon. Und aber es gibt auch anarchistische Rezeptionen, sehr, sehr viele. Das hat die Beate Jahn, die das Buch geschrieben hat, leider nicht mit drin. Dazu wollen wir eigentlich selber nochmal was Intensiveres machen, denn die Artikel in anarchistischen Zeitschriften der 20er, 30er Jahre, die sich mit der Massenbewegung gegen britischen Kolonialismus in Indien und mit Gandhi beschäftigen, sind zahllos, gibt ganz, ganz viel. Das wird also nochmal sozusagen ein eigenes Thema. Ich habe als kleines Bonbon hier die Originalausgabe von Romain Rolland, damals doch noch ziemlich aus libertärer Perspektive geschrieben, von 1923, sowohl in Französisch wie in Deutsch erschienen, eine der ersten Verbreitungen der libertären Gandhi-Interpretation. Später ist der leider Stalinist geworden. Und dann habe ich auch noch eine grundlegende Schrift von Gandhi, auch in der Originalausgabe, das lege ich dann unten in der Pause noch zu einigen Büchern mit hin, die ich so mitgebracht habe, damit ihr da mal reingucken könnt. Also, ich möchte so auf drei Diskussionen, Ereignisse vor 60 Jahren hinweisen, die eine Art anarchistische, eine Art Weichenstellung waren für anarchistische Gandhi-Interpretation und auf die sich dann in der posthumen Gandhi-Interpretation eigentlich alle irgendwie bezogen haben. Zunächst fällt, und das ist Ashish Nandi auch immer wichtig, auf, dass sozusagen in bestimmten Erscheinungsformen, in Habitus, in Verhaltensweisen, in der Kleidung, Gandhi sich irgendwie unterschieden hat von anderen Persönlichkeiten, die für nationale Befreiungsbewegungen prägend wurden, die dann alle ziemlich schnell direkt nach Indien folgten, vor allem auch in anderen Ländern Asiens, in Afrika. Da war im Grunde der Typus der, ein Anführer einer Guerilla-Gruppierung, der dann zum Staatschef wurde. Beispiel Mao. Andere Beispiele ließen sich da ziemlich aneinander reihen. Da hat es sozusagen schon vom Habitus her eine ganz andere Erscheinungsform bei Gandhi gegeben. Dieses Bild vom Lendenschutz. Irgendwie bei Versammlungen war das nicht ein Frontabschreiten von soldatischen Männern, die da stramm stehen, sondern es war im Wesentlichen eine Angelegenheit, bei der gesessen wurde. Dann wurde viel gesungen. Und dann hat es auch irgendwann mal noch Reden gegeben. Das Publikum selber hat auch beigesessen. Und es war zum Beispiel, das wird auch für Ashish Nandi sehr wichtig, schon im Auditorium und auch überhaupt bei den Mitarbeiterinnen von Gandhi, bis zur Hälfte überhaupt aller Teilnehmerinnen waren Frauen. Das war also die gesamte indische Unabhängigkeitsbewegung, die 30 Jahre, die prägend waren, von 1919 bis 1948, war zugleich die erste indische Frauenbewegung. Und die große Frauenbeteiligung, die ist auch Folge dieses libertären Ansatzes, den Ashish Nandi vertritt. Dazu komme ich dann noch. Aber die Frage ist, oder eine Sache ist zum Beispiel auch, was Gandhi unterschieden hat von allen anderen prägenden Persönlichkeiten, die dann zum Staatschef des unabhängigen Landes wurden. Gandhi hat es gar nicht angestrebt. Der wollte gar kein Staatsamt übernehmen. Ja, sogar noch mehr, der hatte gar nicht die Möglichkeit dazu, denn es gab eine Organisation, den Indian National Congress, das war die Unabhängigkeitsbewegung, war aber organisiert mit Mitgliedschaft. Und der Indian National Congress damals ist übrigens nicht zu vergleichen mit der heutigen Regierungspartei in Indien, der Kongresspartei. Das war damals keine Partei, sondern eine Sammlungsbewegung von ganz unterschiedlichen Strömungen, eigentlich auch fast alles umfasst, was sich gegen den britischen Kolonialismus ausgesprochen hat. Und Gandhi war aber gar nicht Mitglied dieser Organisation und konnte von daher schon strukturell gar keine Funktionen übernehmen. Er war sogar schon sehr lange nicht Mitglied, er ist nämlich 1935 aus dem Indian National Congress ausgestiegen. Und damit verbunden ist auch ein sogenanntes Testament, was Gandhi öffentlich propagiert hat, ein paar Wochen vor seinem Tod. Tod war Januar 1948, ein paar Monate nach der Unabhängigkeit, hat er propagiert, dass der Indian National Congress jetzt ja die Unabhängigkeit erreicht habe und sich damit auflösen könne. Zweck erreicht, könne sich also auflösen. Das war natürlich schon einer in den Stadtlöchern stehenden politischen Elite das äußerst Unrecht, denn die wollten sozusagen die staatlichen Ämter übernehmen und haben das auch gemacht und dieses sogenannte Testament dann links liegen lassen, wie überhaupt, oder rechts liegen lassen. Auf jeden Fall fast alle Historiker, die sich dann später von offizieller Seite mit Gandhi beschäftigt haben. Warum ist Gandhi 35 aus dem Indian National Congress ausgetreten? Das hat mit einer eigentlich der intensivsten und wichtigsten Begegnung Gandhis mit einem europäischen Anarchisten zu tun, mit dem niederländischen Anarchisten Bart de Licht. Bart de Licht stand im Briefwechsel, der Briefwechsel ist auch ins Deutsche schon übersetzt. Ich habe den auch in einem Buch unten als Dokumentation. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Wir werden im Film aus der Zeit auch einen Ausschnitt sehen, vor allem auch Gandhis Teilnahme. Wir werden ein bisschen Dokumentaraufnahmen vom Salzmarsch sehen, sehr, sehr beeindruckend, kann also nur empfehlen, aufwärmen und danach auch wieder da bleiben. Und danach hat es diese ersten Verhandlungen im Grunde überhaupt für Unabhängigkeit von einer kolonisierten Gesellschaft gegeben, die inzwischen legendäre Roundtable-Konferenz 1931 in London. Und da hat es auch andere Treffen gegeben. Gandhi hat da nicht nur Regierungstreffen gemacht. Im Film wird man auch sehr, sehr toll sehen, Treffen mit Arbeiterinnen in Manchester, die Textilien industriell hergestellt haben, diese billig nach Indien importiert haben und die damit Eigenproduktion verdrängt hat. Und es hat viele Treffen von Gandhi auch mit Leuten aus sozialen Bewegungen gegeben, unter anderem mit Romain Rolland. Und in dem Zusammenhang in Genf am 9. September 1931 auch ein Treffen mit Bart de Licht. Und am Abend in Genf, nach diesem Treffen, hat er gesprochen vor einem pazifistischen, anarchistischen, antimilitaristischen Publikum. Und hat sich auch nochmal auf den Briefwechsel mit Bart de Licht bezogen. Denn Bart de Licht hatte einerseits Gandhi bewundert, vor allem natürlich die Fähigkeit, so eine Massenbewegung herzustellen, ein ungeheures Erfahrungsreservoir, auch für uns natürlich noch an gewaltfreier Aktion, an Taktiken, wie kann man das anwenden, wie kann man vor allem bestimmte dafür notwendige Breite erreichen und so weiter, eine ungeheure Lernmöglichkeit. Und das war auch schon für Bart de Licht der Fall, der das natürlich umgesetzt für Streikstrategien, für proletarische Kampfmittel analysieren wollte und dann sehen wollte in einer Interpretation. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der Interpretation. Manches, was man für Europa nicht brauchen kann, das lässt man einfach in Indien. Und anderes, das kann man aber vielleicht nutzbringend anwenden oder auch kreativ anwenden auf europäische Verhältnisse und die proletarische Bewegung. Das hat Bart de Licht natürlich bewundert. In verschiedenen Schriften ist es auch nachzulesen. Aber er hat auch zu der Zeit an Gandhi einiges scharf kritisiert. Und vor allem war es Gandhis Rolle bei der Roundtable-Konferenz. Nämlich, dort war Gandhi einziger Vertreter des Indian National Congress. Und er hat in der Verhandlung das Recht Indiens auf eine eigene Armee gefordert. Und das hat Bart de Licht ihm gesagt, das ginge aber wohl nicht. Man könne nicht irgendwie über Jahrzehnte hinweg Gewaltfreiheit propagieren und dann das Recht auf eine eigene Armee im unabhängigen Staat fordern. Und in dieser, das werden wir auch sehen, es gibt einen Ausschnitt, reiner Zufall, der Kommentar, den ihr hören wird, ist hochoffiziell historischer Schrott. Da wird also praktisch nichts dazu gesagt, aber ich werde ein bisschen darauf hinweisen, an einer Stelle kommt ein Ausschnitt genau von dieser Versammlung in Genf und da rechtfertigt sich Gandhi sogar in Ton, was nur verständlich ist, wenn man den Briefwechsel mit Bart de Licht kennt. Und Gandhi hat sich so gerechtfertigt, er hat gesagt, er hat sich immer für Gewaltfreiheit eingesetzt, auch in so einem Sinne von, der Staat ist die höchste Form der organisierten Gewalt, die Armee braucht jeder Staat, ist also auch die höchst organisierte Form der Gewalt. Und er wird eigentlich immer auch gegen die Armee sein. Nur warum ist er jetzt dazu verpflichtet, sozusagen eine Armee zu fordern? Das hängt damit zusammen, dass er im Indian National Congress für seine Position gestritten hat. Das weist auch schon darauf hin, dass Gandhi nie vollständig eine Art Diktator oder wirklicher Führer war. Er war nie vollständig sozusagen, hat sich nie vollständig durchsetzen können. Immer nur in bestimmten Phasen mehr, in bestimmten Phasen weniger. Dann schwand sein Einfluss wieder, dann ging er wieder voran, vor allem während der Aktionskampagnen, wo er die entsprechenden Aktionskonzepte geliefert hat. Und Gandhi hat im Grunde gesagt, was ich bisher durchsetzen konnte, das war, da ist Konsens aller Strömungen, wir versuchen eine Zeit lang mit gewaltfreien Aktionsmitteln auf Massenbasis die Unabhängigkeit zu erreichen. Wo ich mich aber nicht durchgesetzt habe, sagt Luther, das ist im Grunde, wie wird es dann sozusagen das unabhängige Indien aussehen? Wird es da eine Armee geben? Oder wie ich das fordere, keine. Da gibt es keinen Konsens. Er hoffe, sagt er in Antwort auf Bhaktivinoda, dass sozusagen die Begeisterung, ein Weltreich wie das britische Empire mittels gewaltfreier Kampfformen auf Massenbasis gestürzt zu haben, dann auch alle Skeptikerinnen in eigenen Reihen überzeugen werde, auf die eigene Armee und schließlich im unabhängigen Indien auf den eigenen Staat zu verzichten. Aber so weit sei er noch nicht. Er sei sozusagen angewiesen gewesen, als einziger Vertreter, das war auch sein demokratischer Anspruch, den Ist-Zustand zu berichten. Und das war nun mal eben auch die Forderung nach dem Recht, eine eigene Armee zu haben. Das Recht heißt ja noch nicht, dass man es dann letztendlich selbstständig auch entscheidet. So hat er versucht, sich rauszureden. Aber man merkt sozusagen auch in der Folgezeit, dass ihn dieser Widerspruch und diese Kritik am Bhaktivinoda beschäftigt hat. Und dass er das selber auch als Widerspruch empfunden hat und dann nach einer Auflösung suchte. Und der Austritt aus dem IMC 1935 ist sozusagen seine Form der Auflösung dieses Widerspruchs. Nur dadurch konnte er sozusagen nicht mehr angegangen, kritisiert werden, etwas zu vertreten, was seinen eigenen Inhalten, Prinzipien, die er in der Unabhängigkeitsbewegung durchsetzen will, fundamental widerspricht. Und er hat sozusagen eine Schwerpunktverlagerung gemacht vom INC mit den verschiedenen Strömungen weg und hin zu seinen Siedlungsformen, Kommunen von Satyagrahis, gewaltfreien Kämpferinnen, die er in den Kommunen waren. Das waren ganz heterogene, ein soziales Experimentierfeld, wo im Grunde Juden, Jüdinnen waren, Parsis, eine Minderheitenreligion, Hindus natürlich, Muslime, auch Atheistinnen. Also die alle zusammen, das war natürlich erstmal ein Tohu Wabohu, und genau auf das hat er sich konzentriert und versucht sozusagen seine eigene Strömung stärker zu machen und darauf den Schwerpunkt zu legen. So ist also im Grunde auch eine Beeinflussung, vor allem durch Bhaktivinoda festzustellen. Ein zweiter Punkt, der mit der Zeit, in der Gandhi gestorben ist, zusammenhängt. Das erste war ja sein Testament. Nur so ist im Grunde auch zu erklären, weshalb er gesagt hat, der Indian National Congress soll sich auflösen und nicht zu einer Partei werden. Ein zweiter Punkt, auch zu der Zeit, als er ermordet wurde, war ein Bruch mit Jawaharlal Nehru. Nehru war dann das später ein langjähriger Mitstreiter, galt auch als Vertreter der sozialistischen Strömung innerhalb des Indian National Congress. Und im Dezember 1945 war schon klar, dass die Briten früher oder später nach dem Zweiten Weltkrieg die formelle politische Unabhängigkeit zugestehen werden. Und es hat einen Briefwechsel und auch Treffen gegeben zwischen Gandhi und Nehru, wie das unabhängige Indien aussehen will. Und in der Zeit, Ende 1945, als sie sich darüber ausgesprochen haben, gab es einen inhaltlichen Bruch zwischen Gandhi und Nehru und der ging entlang dem Hauptwerk von Gandhi, Hind Swaraj. Das ist eine schöne alte Ausgabe, könnt ihr dann beim Aufwärmen unten angucken, von 1909 schon geschrieben, und das ist eine radikale Kritik der westlichen Industriezivilisation und aller Institutionen, die dann damit zusammenhängen, also sozusagen nicht selbstständig verwaltbare Maschinen, moderne Maschinen, also Maschinen, im Prinzip hat er gesagt, alle Maschinen, die menschliche Arbeitskraft, Hände verdrängen, vor allem Landarbeiterinnen, wo es sowieso viel zu viele gibt auf dem Land, verdrängen, sodass die keine eigene Arbeit mehr haben und in die Stadt abwandern müssen, wo das also sozusagen Arbeitskraft verdrängt, alle solche Maschinen sind abzulehnen. Und das hat natürlich mit höherem Organisationsgrad, mit höherer Arbeitsteilung und so weiter damals immer mehr Maschinen betroffen, sodass es eine ziemlich starke Maschinenkritik ist, was mich dann natürlich auch wieder stark bei meinen Vorstellungen, wie eigentlich eine reduzierte Industrialisierung aussehen soll, beeinflusst hat. Aber auch überhaupt moderne Institutionen waren für Gandhi Institutionen, die eigentlich einen immer höheren organisierten Grad an Gewalt verkörpern. Natürlich moderne Armeen, natürlich der moderne Staat, aber auch das Gerichtswesen, die Gerichtsgewalt kritisierte ihn Inswarat stark, oder auch Ärzteschaft zum Beispiel, und zwar im Sinne von, dass das dazu führt, dass Leute sich sozusagen Gesundheit wie einen Reparaturbetrieb vorstellen. Man achtet nicht drauf, macht keine Vorbeugung und verlässt sich auf einen Arzt, wird dann wieder krank, dann geht man wieder zum Arzt, aber man macht selber nichts. Deswegen hat Gandhi auch Ayurveda, also Naturheilkunde, im Grunde vertreten, weil das eine Möglichkeit schafft, im Grunde viel für Vorbeugung zu machen und sich selbst zu kurieren. All das steht da drin, und zwar in der Perspektive von Kritik der westlichen Industriezivilisation und als Antwort. Das ist auch eine Auseinandersetzung mit einer damaligen Generation von sogenannten terroristischen Antikolonialisten. Also es hat eine Generation vor allem um die Jahrhundertwende gegeben, 1819 bis 1910 sowas, auch unter indischen Studentinnen, die nach Europa gegangen sind. Die haben dann von der Propaganda der Tat erfahren und haben britische Kolonialbeamte ungenietet, zum Teil in Indien, zum Teil in Großbritannien. Und in der Auseinandersetzung mit denen um Strategien des Antikolonialismus sagt Gandhi dann auch, mein Antikolonialismus sieht anders aus. Mir geht es nicht darum, Briten rauszujagen. Physisch können die meinetwegen, so viel sie wollen, in Indien bleiben. Sie dürfen nur nicht herrschen, sie müssen sozusagen auf einer gleichen Ebene sein. Und was aber eigentlich der Antikolonialismus ist, das ist nicht die Briten physisch rauszujagen, sondern die Institutionen, die modernen industriezivilisatorischen Institutionen, die sie Indien gebracht haben, die sie Indien aufgenötigt haben, genau die zu bekämpfen, zu zerstören und rauszujagen. Also er sagt es dann auch in so Begriffen wie, ihr wollt, also jetzt sozusagen diese terroristischen Studentinnen, die eben eher die physischen Personen bekämpfen wollen, anstatt die Institutionen, ihr wollt England ohne die Engländer. Oder sagt auch, ihr wollt die Natur des Tigers ohne den Tiger. Das ist also Inswaraj. Und das genau führt zum Bruch mit Jawaharlal Nehru. Denn Inswaraj, das ist in verschiedenen Verlautbarungen Gandhis ganz klar, das bleibt für ihn der Referenzpunkt. Seine Schrift, seine politische Schrift, so viele hat er nicht gemacht. Es gibt zwar zig Bände, 80, 90 Bände überhaupt, Schriften Mahatma Gandhis, das sind aber nicht viele Schriften, das meiste sind Briefe, und Inswaraj ist sicher die wichtigste politische Schrift, auf die er sich auch immer wieder bezogen hat. Und Nehru hat genau das kritisiert und hat gesagt, hier dein altes Inswaraj ist vollkommen rückschrittlich, ist nicht fortschrittlich, ist nicht modern, und genau deshalb bin ich nicht mit dir einer Meinung. Und Nehru hat sich dann auch vor allem für eine Industrialisierungsstrategie des modernen Indien ausgesprochen, also genau die Institutionen im Grunde eingeführt bzw. übernommen, die abzuschaffen für Gandhi eigentlich der Sinn und der Kern des Antikolonialismus war. Und das war der Bruch. Gandhi wollte eine dorfzentrierte Entwicklung, Nehru stadtzentriert. Gandhi wollte eine ganz, ganz angepasste an die dörflichen Fähigkeiten, die fördernd angepasste Technologie. Nehru eine moderne Großtechnologie. Das ist also der zweite Punkt. Der Bruch mit Nehru ist sehr entscheidend. Und im Grunde alle herrschaftsorientierten, alle angepassten, alle reformistischen Gandhi-Interpretationen, die nehmen im Grunde Inswaraj so ein bisschen zur Seite, war nicht so wichtig, war vielleicht zeitbezogen, 1909 geschrieben, später dann nicht mehr bedeutend, während alle radikalen, alle anarchistischen Gandhi-Interpretationen im Grunde auf der Bedeutung von Inswaraj für die Gesellschaftskonzeption Gandhis beharren. Und ein dritter Punkt, den ich noch von vor 60 Jahren zum Zeitpunkt von Gandhis Ermordung erwähnen will, ist der Mörder Gandhis, Nathuram Godse, ein Hindu-Fundamentalist, hat Gandhi erschossen. Und das Interessante ist, es hat einen Prozess gegeben, kurz bevor Gandhis Ermordung hat schon einen fehlgeschlagenen Mordversuch gegeben. Da hat Gandhi dann gesagt, falls mich jemand umnieten sollte, möchte ich nicht, dass der hingerichtet wird. Nathuram Godse wurde trotzdem hingerichtet dann vom unabhängigen Indien, hat aber ein Gerichtsverfahren gekriegt und da die Möglichkeit, eine Verteidigungsrede zu halten. Und das Interessante ist, diese Verteidigungsrede ist jahrzehntelang unter Verschluss gehalten worden, ist nicht veröffentlicht worden. und ist erst veröffentlicht worden, als sozusagen die Nachfahren von Nathuram Godse, denn John Godse war in Vorfeldorganisationen von Hindu-Fundamentalisten drin, dann die BJP, die Indische Volkspartei, die fundamentalistische Partei, in den 90er Jahren von 1998 bis 2003 waren die an der Macht, allerdings zum Glück nicht allein, sondern in einer 21-Parteien-Koalition. Und die anderen 20 Parteien, die haben dann letztlich viel, viel Schlimmeres verhindert. Aber das hat schon gereicht, um verschiedene Pogrome und ja auch im Vorfeld überhaupt ihrer Machtergreifungsstrategie Ayodhya, die größten Hindu-Muslim-Pogrome in Indien überhaupt zu entfachen. Das geht auf die BJP zurück. Und das war sozusagen ihr Vorläufer. Und die haben diese Verteidigungsrede veröffentlicht und auch überhaupt den Gandhi-Mörder rehabilitiert. Unter der Regierung BJP, deren Kulturpolitik, wurde der Gandhi-Mörder im Grunde als Ikone, offiziell indische Ikone, gleichgestellt mit Gandhi selber. Und das Interessante an der Rede ist, zum Beispiel Ashish Nandi hat nicht nur dieses Buch, das ist sein wichtigstes, aber mehrere Essays noch über Gandhi geschrieben und mischt sich auch immer in aktuelle Diskussionen ein und ist einer der wichtigsten Intellektuellen auch in der geistigen Auseinandersetzung mit dem Hindu-Fundamentalismus. Er hat diese Rede von Nathuram Godse analysiert und dabei ganz Interessantes rausgefunden. Nur mal eine kleine Stelle, die ich euch vorlesen will von der Rede, wie sie Ashish Nandi dann analysiert. Und zwar hat Nathuram Godse sich selber immer als moderner dargestellt, der ein modernes, zentralistisches Indien will und Gandhi vorgeworfen, natürlich erstmal Verräter an der Nation zu sein, nicht wie die heutige staatsoffizielle Terminologie ist Vater der Nation, Gründer der Nation, sondern Nathuram Godse hat gesagt, er ist schuld an der Teilung Indien-Pakistan. Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte natürlich. Erstmal daran schuld sind vor allem die britische Teile- und Herrscherstrategie. Da könnte man noch viel dazu sagen. Aber was bei Gandhi zum Beispiel schon immer der Fall war, er hat sich gegen die Teilung gewehrt, aber er hatte immer ein Konzept des Föderalismus mit einem sehr, sehr geringmächtigen Zentrum und sehr, sehr viel Autonomie, kulturelle Autonomie für zum Beispiel muslimische Gesellschaften, für andere religiöse Minderheiten oder für andere zum Beispiel Stammesgesellschaften und so weiter. Es sollte also einen stark föderalistischen Charakter haben. Und Nathuram Godse hat gesagt, wir brauchen einen modernen, zentralistischen Staat unter Führung der Mehrheitsbevölkerung, das sind nun mal die Hindus. Und deswegen, ich zitiere mal gerade ganz kurz, Godse warf Gandhi vor, Zitat jetzt Ashish Nandi in seiner Analyse der Rede, antiwissenschaftliche Ideen wie seelische Stärke und Moralität in die Politik eingeführt zu haben. Weiter behauptete Godse vor Gericht, er habe Gandhi ungewollt im Namen der modernen Welt umbringen müssen, besonders im Namen von modernen Ideen wie Staatskunst und Rationalität, sodass die neugeborene indische Nation überleben könne. Und Nathuram Godse denunziert Gandhi im Grunde als Sanatani, nämlich als rückschrittlich und als Traditionalist. Und Ashish Nandis libertäre Gandhi-Interpretation übersetzt Ashish Nandi deswegen auch zurück als kritischen Traditionalismus. Oder es gibt sogar wissenschaftliche Schulen, die sich mit verschiedenen Strömungen der Gandhi-Interpretation auseinandersetzen. Das ist ja eine der bekanntesten Persönlichkeiten überhaupt des 20. Jahrhunderts. Es gibt immense Literatur dazu. Da gibt es eine, die Ashish Nandi unter die Strömung der Indigenists fassen, also indigene Gandhi-Interpretation. Und indigen heißt, es gibt ja viele, die Einflüsse auf Gandhi eher von europäischen Traditionen, auch europäisch-anarchistischen Traditionen, ziviler Ungehorsam von Henry David Thoreau, passiver Widerstand oder aber auch Industriezivilisationskritik von Leo Tolstoi betonen. Das bestreitet Ashish Nandi nicht, das nimmt er schon auch wahr. Er sagt sogar in bestimmter Weise, gerade gewaltfreier Widerstand hat er sogar mehrheitlich aus diesen Traditionen. und weniger aus der indischen Tradition. Trotzdem ist Ashish Nandi ein wichtiger Vertreter derjenigen, die überhaupt die Tatsache, dass es zu einer Massenbewegung gekommen ist und dass die Massenbasis, die Gandhi ansprechen konnte, vor allem die ländliche Basis der hinduistischen Normalbevölkerung war, dass die sozusagen sich beteiligt haben an den Massenaktionen, wie das zustande kam, das erklärt Ashish Nandi aus der indigenen Kultur, aus der eigenständigen Kultur. Und jetzt möchte ich kurz das Buch von Ashish Nandi selber vorstellen, in den wesentlichen Thesen. Es sind zwei Essays und die haben die gleiche Struktur. Immer geht es im Grunde im ersten Drittel darum, was ist Kolonialismus, was ist koloniale Ideologie. Dann geht es in einem zweiten Drittel immer darum, wie haben antikoloniale Bewegungen, Philosophien, Gruppierungen auf diese antikoloniale Ideologie reagiert und damit Antikolonialismus begründet. Das waren sozusagen ganz verschiedene Strömungen. Das war diese Studentin, die ich schon gesagt habe, die sozusagen so um Ende 19. Jahrhundert, erste Jahrzehnte 20. Jahrhundert, meistens in Städten aufgewachsen, reiches Elternhaus, konnten sich ein Studium leisten, nach London gegangen sind, dort studiert haben. Die Briten eigentlich wollten, dass sie als gute indische Verwaltungsbeamte zurückkommen. Ein Großteil davon ist allerdings als Attentäter dann zurückgekommen. Und zum Beispiel also Linke, wie das wird von Ashish Nandi auch behandelt, Aurobindo Ghose, aber auch Rechte, der Begründer der Hindu-Nationalismus, Savarkar, ist auch so einer, der dann im Grunde als Attentäter zurückkam. Das ist sozusagen eine vorgandianische Widerstandsform gewesen. Dann bestimmte Religionsphilosophien, Reformhinduismus ist eine andere Art, aber auch eine Form irgendwie, die noch während der kollaboriert hat mit den Briten, zum Beispiel die indischen Maharajas, die alle eine bestimmte einen Kriegerhofstaat hatten. Das war dann nicht in einem Antikolonialismus, aber da kommt Ashish Nandi dazu, in einem gleichen Habitus haben die sich verhalten und den Habitus zur Kollaboration mit den Briten benutzt. Das werde ich noch ein bisschen genauer erklären. Auf jeden Fall sagt Ashish Nandi in diesem zweiten Teil, das hat zwar von diesen verschiedenen Gruppierungen antikolonialistische Strömungen gegeben, aber deren Antikolonialismus ist komplett im Rahmen der kolonialen Ideologie und der kolonialen Bewusstseinsstrukturen geblieben. Und dann setzt er davon ab jeweils einen dritten Teil und das macht den gandhianischen Massenwiderstand aus nach 1918 bis zur Unabhängigkeit. Und dort versucht Ashish Nandi zu erklären, warum und wie dieser Massenwiderstand aus der kolonialen Ideologie ausgebrochen ist. Und ich stelle euch jetzt sozusagen diese drei Schritte kurz inhaltlich vor. Zunächst, was ist koloniale Ideologie? Indien ist 200 Jahre von Großbritannien kolonisiert worden, von 1750 ungefähr bis 1947. Und Ashish Nandi unterteilt das in 2 mal 100 Jahre, mit Übergängen, aber im Wesentlichen hat es da die ersten 100 Jahre eigentlich gar keinen britischen Staat in Indien gegeben, sondern es war die East India Company, eine Handelskompanie, die also mit der Kolonisierung begonnen hat, zunächst in Bengalen, Kalkutta, den Ganges hoch, angefangen hat zu infiltrieren, dann Küstenstädte, aber auch schon Verhandlungen mit damals noch muslimischen Herrschern in Nordindien, aber auch schon Kriege geführt, wo sie es konnten. Das waren die ersten 100 Jahre. Und das Entscheidende, sagt Ashish Nandi, in der Zeit war, die Handelsleute haben sich vom Habitus, das ist für Ashish Nandi immer wichtig, die Phänomenologie und der Habitus, Verhaltensweisen, Aussehen, Ashish Nandi untersucht dann auch später immer, was war sozusagen die Message des Aussehen Gandhis, was hat das sozusagen bewirkt, wie wurde das rezipiert von den einfachen Menschen, da komme ich gleich noch dazu. Aber diese erste Generation des britischen Kolonialismus, die hat sich indisch gekleidet, die haben also praktisch die englische Kleidung abgelegt, wenn sie dort waren, haben sie indisch gekleidet, haben indische Nahrung zu sich genommen, sich im Grunde so verhalten und damit verbunden, die indische Kultur hochgeschätzt. selbst wenn sie Kriege geführt haben, ausgebeutet haben, die indische Kultur zum Teil in einem Doppelschritt hochgeschätzt. Also viele Schriften bis zurück, habe gesagt, da können wir für Europa noch was von lernen. So eine Mentalität. Dann die zweiten 100 Jahre, das komplette Gegenteil. Und zwar mit verschiedenen Entwicklungen verbunden, die auch immer gleichzeitig stattfinden in Großbritannien und von der britischen Elite in Indien. Und zwar, nun kleiden sie sich Englisch, es kommen die Frauen nach aus Großbritannien, vorher nur Männer, also heißt, vorher haben sie sich mit indischen Frauen auch verheiratet, jetzt kommen Frauen nach, es wird viel stärker abgeschottet und es entsteht eine Identität der eigenen überlegenen Kultur. Ashish Nandi bringt da auch verschiedene Beispiele von Literaten, zum Beispiel Rudyard Kipling. Er ist in Indien aufgewachsen, dann nach Großbritannien und wie er das verarbeitet hat, auch psychologisch. Er kennt ihn vielleicht als Autor vom Dschungelbuch. Er ist allerdings auch ein ganz übler Kolonialist gewesen und von ihm stammt zum Beispiel der Satz, Kolonisierung sei die Bürde des weißen Mannes. Also eine Art Überlegenheit und damit auch komplett sofort eine Abwertung der indischen Kultur. Von nun an ist Großbritannien das Fortschrittlichste, ist sozusagen durch die europäische Aufklärung so weit fortgeschritten, dass man sich, oder auch durch das Christentum so weit fortgeschritten, dass man sich wähnt als jemand, der die zurückgebliebenen Kolonisierten, die nun plötzlich keine besondere Kultur mehr haben, die eher dargestellt werden, zum Beispiel als Kinder, verspielte Kinder müssen erzogen werden, oder Wilde müssen zivilisiert werden. Auf jeden Fall ist klar, Großbritannien ist das Fortschrittlichste, ist am weitesten voraus und das legitimiert im Grunde auch diese Erziehungsrolle, verbunden auch mit dem Aufstieg in Großbritannien einer aufgeklärten Mittelschicht, nicht mehr nur dem Hofstaat, und in den zweiten 100 Jahren wird es ein richtiger Staat, also es wird sozusagen eine richtige staatliche Herrschaft etabliert. Und auch das Militär, ganz wichtig in dem Zusammenhang, zwei Entwicklungen. Das Fortschrittlichste heißt natürlich auch fortschrittlichste Waffentechnologie. Großbritannien bzw. die Kolonialmacht ist deshalb überlegen, weil sie Kriege gewinnt mit fortschrittlicher Waffentechnologie. Und aber auch einem bestimmten Habitus von disziplinierter militärischer Organisation, während die Inder da alle so unstrukturiert rumwuseln und dann deswegen keine Chance haben. Auch überlegene Organisationskraft ist wichtig. Das liegt nämlich in dieser Tendenz, die Ashish Nandi kritisiert, von Moderne. Moderne heißt immer auch überlegenes Niveau an Organisation, an Disziplin und damit natürlich disziplinierte Kriegsführung. Hat auch Auswirkungen auf den Körper des Mannes und die Ausbildung einer viel stärker patriarchalen Kultur in Großbritannien zunächst. Militärische Werte, man fühlt sich sozusagen überlegen, Uniformen, auch in Großbritannien prägen das Bild und die Kultur, bis hin dazu, dass in Indien zum Beispiel dann auch Inder, wie gesagt, Kinder und so weiter werden abgewertet, aber das Interessante ist, es gibt ein paar Ausnahmen für die Briten, nämlich das sind diejenigen, einzelne Stämme, einzelne Ethnien, Gruppierungen, Regionen, die die britisch-indische Armee formen. Das sind ja sozusagen an der Spitze nur britische Offiziere und dann im Großen im Grunde indische Soldaten. Und das sollten aber Soldaten sein, das haben die Briten selber so definiert, aus Kriegerrassen. Also sozusagen eine Rassentheorie. Und sie werden im Grunde gesagt, wo es eine lange Tradition gibt von Kshatriyas, das ist in der indischen Kastenhierarchie, gibt es zuerst die Priester, dann die Kriegerkaste, die Kshatriyas, sind die zwei oberen Kasten, dann die dritte Händlerkaste, vierte Handwerker, Arbeiterkaste, die wo es eine ausgebildete Kshatriya-Tradition gibt, eine soldatische Tradition, eine lange Geschichte an soldatischen Stammeskämpfen, die werden in die indische Armee aufgenommen, wo es Kleinwüchsige gibt, die nicht ausgebildet sind, die auch keine lange soldatische Tradition haben. Bengalen, viele Völker, kleinwüchsigere Völker im Süden, die werden gar nicht erst in die britische indische Armee aufgenommen. Und so unwichtig war das nicht. Die britische indische Armee mit fast immer nur indischen Soldaten hat schließlich zwei Weltkriege für Großbritannien ausgefochten, und zwar fast überall auf der Welt. Also wo der deutsche Nationalsozialismus in Form von Rommel zum Beispiel in Afrika gefangene britische Soldaten gemacht hat, waren das keine Briten, sondern Inder. Und das waren die Kriegerrassen. Die wurden in die indische Armee, in die britisch-indische Armee aufgenommen. Also so weitgehend war sozusagen sowohl das Bild des Militärischen als auch des männlichen Mutes, Habitus, Verhaltensweisen wie heldischer männlicher Mut, Disziplin, Fähigkeit, überhaupt Kriege durchzustehen, da keine Angst zu zeigen und so weiter, was sozusagen Werte waren, was in dieser Kshatriya-Tradition auch war. Das im Groben der erste Teil, was ist koloniale Ideologie? Und jetzt sozusagen der zweite Teil, wie hat die Generation verschiedener Strömungen als Antikolonialismus auf diese koloniale Ideologie geantwortet? Und da lasse ich jetzt die Kollaborateure, also die Maharajas, kurz nur weg. Im Wesentlichen sagt er, haben die alle einen Antikolonialismus vertreten, der genau diese Werte der kolonialen Ideologie, nämlich stärker hervorgehobenes Männlichkeitsbild, Heldenmut, Kshatriya-Werte, stärkere Form der Anerkennung von Organisation, Disziplin, genau das in Vordergrund gestellt haben, gesagt haben, damit sind wir kolonisiert worden, so müssen wir auch werden und nur so schaffen wir es sozusagen, die Briten rauszuwerfen. Das war ein Konsens an ideologischer Fundierung dieser verschiedenen Strömungen des Antikolonialismus. Identisch auch dann mit verschiedenen Strömungen der Kollaboration, zum Beispiel diese Maharajas. Da haben die Briten in manchen Regionen, in denen sowieso nicht viel Bodenschätze waren, die Maharajas machen lassen. Die haben ihre eigene Bevölkerung unterdrückt mit ihrem kriegerischen Hofstaat, damit Steuern eingetrieben, 80% der Steuern an die Briten gegeben, 20% selbst behalten. Da waren die Briten damit zufrieden. Also das ist sozusagen jetzt die Ausnahme, aber die gleiche Struktur. Und das Interessante ist sozusagen, ich nenne mal zwei Beispiele, die Ashishnandi auch deutlicher hervorhebt. Das eine ist eine Ideologie, die alle diese Strömungen der ersten Antwort auf diesen Antikolonialismus hervorgebracht haben, eine Geschichtsideologie. Und zwar haben sie eine Art Geschichtsmythos erfunden. Und zwar so ungefähr was wie die lange Geschichte des Hinduismus zurück, vor 500 oder vor 1000 Jahren, hat es sozusagen die ideale Herrschaft der Kshatriya-Krieger gegeben. Da gab es keine Invasion, man hat sich selber beherrscht, da waren die Werte der männlichen, heldenhaften, kriegerischen Tradition kulturell so verbreitet, dass man sozusagen nicht eine Invasion befürchten musste. Und dann sozusagen ab dem 17. Jahrhundert, so sind diese Ideologien im Grunde durchgängig, ab dem 17. Jahr, 18. Jahrhundert eine Degeneration eingesetzt. Sozusagen die Verhaltensweisen der Stärke des männlichen Heldenmutes degeneriert, abgeschwächt und jetzt interessanterweise denunziert als negativ betreibt, verweichlicht, eine durchgehende Verweichlichung stattgefunden und immer auch von diesen Ideologen immer, er nennt da zum Beispiel einzelne solche Studenten aus der studentischen Generation, Shavarkar, Gose, dann Reformhinduisten, die versucht haben, neues Hinduismus zu machen, Vivekananda. Und da ist sozusagen diese Figur durchgängig vorhanden, verweichlicht und gleich verweiblicht. Also sozusagen die männlichen Kshatriya-Werte, die Krieger, die sind sozusagen zersetzt worden, Indien ist verweichlicht, verweiblicht und nur deshalb konnte Indien sozusagen kolonisiert werden. Und die Antwort darauf, die antikoloniale Antwort, ist logisch, wir müssen zurück zu den Kshatriya-Werten, müssen diese Kshatriya-Werte wieder ausbilden. Das Schlimme ist, die indische Bevölkerung hat diese Kshatriya-Werte gar nicht mehr, sondern die Briten verkörpern die durch ihre überlegene Technologie, überlegenes Militär, überlegene Disziplin und Organisationsfähigkeit. Das alles, das ist natürlich der Mythos, das war früher nicht so, vor 500 oder 1000 Jahren, das alles habe der Kshatriya verkörpert, damals nicht kolonisiert, jetzt verweichlicht und sozusagen die Rückkehr kulturell zu den Kshatriya-Werten, zu so einem Habitus, das ist Antikolonialismus und damit können wir die Briten wieder rausschmeißen. Das war die Ideologie dieser ersten Phase. Und noch eine zweite Ebene möchte ich benennen, die Religion des Hinduismus an sich. Da gibt es zwei Vorstellungen. Nämlich eine, die dann Ashish Nandi auch eher auf Gandhi bezieht. Das ist ein populärer Hinduismus, der ganz, ganz stark regionalistisch geprägt ist. Es hat auch im Hinduismus gibt auch einen Hochhinduismus, der zum Beispiel impersonale Gottesvorstellungen hat. Vor ganz langer Zeit, da streiten sich auch die Historiker, sind es 3000 Jahre oder noch viel länger, seien da sogenannte arische Kräfte eingewandert aus dem Iran und hätten eben so einen Hochhinduismus, auf den auch das streng hierarchische Kastensystem zurückgeht, erfunden, aber eine impersonale, nicht persönliche Gottesvorstellung und hätten das den Ureinwohnerinnen aufdrängen wollen. Es wäre im Wesentlichen auch gelungen, allerdings haben sozusagen auf der Alltagsbasis die einfachen Leute immer sozusagen ihre animistischen, vorhinduistischen Gottheiten es geschafft, sozusagen die zu integrieren und sozusagen in den Hinduismus aufzunehmen und den Hochhinduismus örtlich, regional auch zu verändern. In bestimmten Phasen, zum Teil oder in bestimmten Regionen, auch das Kastensystem zum Beispiel abzuschaffen. Es gibt zum Beispiel eine Bewegung, die Bhakti-Bewegung im 7. und 8. Jahrhundert, die in einer bestimmten Region das Kastenwesen auch wieder abgeschafft hat. Und dann hat es wieder Gegentendenzen gegeben vom orthodoxen Hinduismus, wo das Kastensystem wieder eingeführt wurde. Und es gibt diese regionalen Götter, der Affengott, der Elefantengott und so weiter. Das sind alles sozusagen animistische Traditionen, die vom populären Hinduismus in den Hochhinduismus eingeschmuggelt wurden und regional weiter praktiziert wurden. Ashish Nandi informiert auch darüber, dass überhaupt der Begriff Hinduismus, der kommt nicht vom Hinduismus, keine Selbstbezeichnung, sondern ist eine Zuschreibung von zunächst Islam, die das sozusagen von außen gesehen haben, diejenigen, die nicht zum Islam übergetreten sind, und später auch vom Christentum, von den britischen Eroberern, die haben die Hindus genannt, aber die Hindus in einer Region Indiens, die wussten nicht, wie sich wie die Hindus in anderen Regionen Indiens mit einer ganz anderen regionalen Tradition, regionalen Gottheiten und so weiter, dass die sich auch Hindus nennen. Überhaupt haben die eine sehr regionalistische Vorstellungskraft, können sich auch nichts unter einer indischen Nation vorstellen, auch nichts unter einem indischen Staat und schon gar nichts unter einem westlichen Staat. Das ist ganz wichtig für diesen Ansatz. Und was jetzt sozusagen Ashish Nandi sagt, diese Strömungen der ersten Generation, die wollten das nicht, so eine Art Flickenteppich, so eine Art spontanistischen, und Ashish Nandi nennt es auch unübersichtlichen, unorganisierten, hybriden Hinduismus und sagt dann auch später zum Beispiel, Gandhi habe die Unorganisierbaren mobilisiert. Und sozusagen der Hindu-Fundamentalismus und diese erste Generation des Antikolonialismus wollte daraus eine streng organisierte, hierarchische, disziplinierte Religion formen. Die wollten sozusagen auch immer erziehen. Auch heute noch zum Beispiel die BJP, die Vorfeldorganisationen, die RSS. Die RSS ist eine paramilitärische Organisation, aber hat einen Erziehungsauftrag. Also dieser wuselige, unstrukturierte Hinduismus, der soll sozusagen umgeformt werden in eine klar strukturierte Religion mit klarer Hierarchie, Priester an der Spitze, dann die Krieger, also das orthodoxe Kastensystem. Und in der Zeit, zum Beispiel vor Gandhi, gab es dann sogar Ausprägungen wie, das soll sozusagen immer sozusagen das Modell des Monotheismus ersetzen, also wie im Islam und natürlich vor allem wie im Christentum, der Religion der Eroberer. Und das heißt, sie wollten eigentlich aus dem Hinduismus eine Art Buchreligion, eine Art fast schon monotheistische Buchreligion machen, mit der Bhagavad Gita als der Referenz des Referenzbuches, das einen gleichen Rang bekommt wie der Koran oder wie die Bibel. Und auch sonst im Grunde die Priester wie so eine Art Kirche und ist sozusagen zwar mit indischen Gottheiten, hinduistischen Gottheiten, aber vollkommen konträr zu dieser Vorstellung eines hybriden Hinduismus, wo es tausenderlei Schriften gibt, tausenderlei Eben. Die Bhagavad Gita ist nur ein unbedeutender Teil eines ganz großen Eposes Mahabharata. Und es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass das jetzt irgendwie das zentrale Buch einer Buchreligion wird. Sollte überhaupt, ist der Hinduismus gar keine Buchreligion. Dann auch moderne Sachen eingeführt, die es im hybriden, populären Hinduismus gar nicht gibt. Zum Beispiel die Überzeugung andersdenkender, Visionierung, Proselytismus gibt es im klassischen, also im traditionellen, richtig, klassische Orthodoxe, im traditionellen, populären Hinduismus gibt es das gar nicht. Und genau zu der Zeit wurden aber erste Formen überhaupt von Missionierungskampagnen aus den Reihen der Hindu-Fundamentalisten gestartet, und das zieht sich durch im Grunde bis heute für die fundamentalistische BJP sind Missionierungskampagnen ganz wichtig. Also auch Missionierung natürlich, alles unbewusst, solche Strukturen sind unbewusst, aber Ashish Nandi setzt die in Strukturnähe natürlich zur Religion der Eroberer, zum Christentum, sodass man eine Buchreligion hat, Priester fast als Kirche und Missionierung, was es alles so im populären Hinduismus gar nicht gibt, aber als Struktur natürlich im Christentum. Und das, sagt Ashish Nandi, ist genau der Verbleib in den kolonialen Bewusstseinsstrukturen. Und jetzt der dritte Teil, wie ist Gandhi im Grunde davon ausgebrochen? Eigentlich ist die Antwort im Grunde schon durch die Struktur vorgegeben. Zunächst mal, die kolonialen Eroberer haben sich selber als die Fortschrittlichsten gesehen. Eine Stelle, die ist wunderbar. Und zwar sagt er, geht diese koloniale Fortschrittsideologie natürlich auch als Geschichtsphilosophie durch alle linken Kreise in Großbritannien. Er zitiert da an einer Stelle, das ist doch zu schön, das will ich euch nicht vorenthalten, natürlich auch Marx und mit seiner Schrift Die britische Herrschaft in Indien. Also jetzt zum Beispiel mit dieser Fortschrittsideologie, wo in der britischen Kultur die Inder schon zu Kindern oder Wilden geworden sind, hat Marx dann analysiert, dass das eine Art stagnatives Gemeinwesen ist, das aus sich selbst heraus nicht fähig ist, sich irgendwie in Richtung Fortschritt zu verändern. Und dann folgerte Marx daraus, Zitat, England, welche Verbrechen es auch begangen haben mag, war doch das unbewusste Werkzeug der Geschichte. Also solche Sätze stehen dann bei Marx in der britischen Herrschaft in Indien. Sodass Ashish Nandi sagt, diese Ideologie, wir sind sozusagen die am weitesten entwickelte Kulturnation, wir sind am weitesten aufgeklärt, leiten von daher auch ab, diese Kinder, diese Wilden zu erziehen bzw. zu zivilisieren, das wird komplett, und das ist, sagt Ashish Nandi, eine notwendige Ideologie, die fast alle kolonialen Gesellschaften, nicht nur die Briten, auch die Franzosen natürlich, ausgebildet haben, in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Kolonialismus und was essentiell war für die Aufrechterhaltung des Kolonialismus. Nur so konnten große Teile der Mittelschichten ideologisch eingebunden werden und Kolonialismus als etwas Gutes, ja sogar als etwas Generöses, was man als fortschrittliche Nation, die es eigentlich gar nicht nötig hätte, ja noch den Zurückgebliebenen sozusagen gibt. So ein Selbstverständnis, so ein Selbstbewusstsein war da, aus dem man gar nicht auch die linkesten Kräfte gar nicht ausbrechen konnte, weil man so drin bewusstseinsmäßig verfangen war. Und dann sagt im Grunde Ashish Nandi, kommt eine Aktion wie der Salzmarsch zustande, eine Massenaktion, wahrscheinlich die größte Massenkampagne überhaupt in der Menschheitsgeschichte bisher, mit an Teilnehmerinnen bis zu über 100 Millionen an gleicher Stelle zur gleichen Zeit und macht im Grunde eine Massenaktion, gewaltlose Aktion gegen Großbritannien und interessanterweise zu der Zeit auch noch zum ersten Mal auch richtig entwickelt und medial übertragen über Radio, über erste Dokumentaraufnahmen, die wir ja auch noch sehen werden, eigentlich weltweit, und führt der Welt vor genau das Gegenteil der kolonialen Ideologie. Dass nämlich die Kolonisierten, die angeblichen Kinder, die nichts zu Wege bringen, erzogen werden müssen, oder die Wilden, die eigentlich nur zur Gewalt neigen, das ist ja auch sozusagen damit verbunden, die machen eine Massenaktion von so einer Tragweite, gewaltloser Aktion. Und das genau unterminiert diese koloniale Ideologie. Das zerstört sozusagen den Überlegenheitsanspruch, den Anspruch der britischen Gesellschaft, kulturell überlegen voraus zu sein und von daher die Berechtigung abzuleiten, Gesellschaften zu kolonisieren. Und das genau habe in der Großbritannien sozusagen auch den Bruch und das Abgehen der entwickelten Arbeiterbewegung, der bisschen nachdenkenden intellektuellen Mittelschicht von der Unterstützung des Kolonialismus eingeleitet. Das werden wir auch noch sehen, wie populär Gandhi bei seinem Besuch gerade in der englischen Arbeiterbewegung war. Und was jetzt sozusagen unmittelbar dabei folgt bei Ashish Nandi ist natürlich, Gandhi wird bei Ashish Nandi als einer der gesehen, der diesen wuseligen, hybriden, unorganisierten Charakter des Hinduismus bewahren will, sich also dagegen wendet, dass daraus eine organisierte, strukturierte Religion wird. Und das sozusagen der Resonanzboden dafür ist, auch für Sachen, die er sozusagen in den Hinduismus einführen muss. Denn Ashish Nandi nennt ja auch Gandhi und seinen Ansatz kritisch-traditionalistisch. Das heißt, die Kultur wird von Ashish Nandi und in dem Sinne auch von Gandhi, die Hindu-Kultur, so gesehen, einerseits hat die bestimmte Potenziale, auch emanzipatorische Potenziale, andererseits aber auch unglaubliche Hierarchien und Sachen, die im Veränderungsprozess des Kampfes auch bekämpft werden müssen. Und die Frage ist, wie geht das? Wie ist sozusagen die Resonanz, die Rezeption der einfachen Menschen auf dem Lande zustande gekommen, sodass Gandhi sozusagen auch neue Inhalte einführen konnte und bestimmte Hierarchien, er hat sich da ganz besonders drauf konzentriert, auf die sehr, sehr verbreitete zu seiner Zeit Tradition der Kinderheirat, was eine reine Frauenunterdrückung war. Also 80-90%, man muss sich das vorstellen, und das wird auch oft in Darstellungen untergangen. Damals um die Jahrhundertwende unter Hindus wurden Frauen bis runter zu 7 Jahren, also Mädchen, verheiratet. 7 bis 12 Jahre Maximum. Mit 18 hatten die schon zum Teil 8 bis 10 Kinder. Und das war natürlich nur eine Frauenunterdrückung, denn die wurden also immer an sehr, sehr viel ältere Männer verheiratet, dann auch noch als Witwen schon wieder ein entrechteter Status, zum Teil noch gezwungen, auf dem Scheiterhaufen zu stehen. Genau den Zusammenhang hat Gandhi kritisiert. Aber er konnte das nicht einfach so kritisieren, sondern er musste ja auch sozusagen Glaubwürdigkeit vorfinden, sodass die ländliche Bevölkerung, und das war eigentlich auch das Phänomenale, sowas selbstständig versucht hat zu verändern. Und es hat eine riesen Wandlung gegeben, die selbst zum Beispiel damals die europäische Frauenbewegung, jetzt zitiere ich mal aus einer Schrift der anarchosyndikalistischen Frauenbewegung in Deutschland, die das genau wahrgenommen hat, Martha Steinitz, hat es genau so in einem Artikel in den 20er Jahren schon ich zitiere jetzt: Wo nirgendwo in der Welt ist das Los der Frau schwerer als im Orient, wo sie bisher kaum mehr bedeutet als das Besitztum des Mannes. Früh als halbes Kind verheiratet, häufig im Harem, als eine unter mehreren Frauen lebend, führt sie das Dasein einer Sklavin oder einer Hetäre. Bis in die Neuzeit hinein musste die indische Witwe, wollte sie nicht der öffentlichen Ächtung anheimfallen, sich zusammen mit der Leiche ihres Mannes verbrennen lassen und so kundgeben, dass sie keinen Anspruch auf persönliches Eigenleben habe. Gandhi, der die Unberührbaren befreite, erlöste auch die Frau. Welch ein Umschwung! Und dann schreibt sie im Grunde, dass ganz viele jetzt diese Praxis abgelegt haben und eine ganze Reihe kluger und tapferer Frauen arbeiten an seiner Bewegung und erlitten Gefängnisstrafen für seine Sache. Das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel bei den Ashrams oder überhaupt auch zum Beispiel diese, wird ja von europäischer Seite oft belächelt, dass Gandhi in großen Teilen seines Lebens Brahmacharya, also sexuelle Enthaltsamkeit, propagiert habe. In den Ashrams wurden zunächst die Kinderheiraten abgeschafft. Und das heißt praktisch, wenn es einen moralischen Code gibt, es hat ja keine Strafen gegeben, ist auch wichtig, sondern einen moralischen Code, keine sexuellen Beziehungen einzugehen. Faktisch hieß es, die Frauen wurden nicht als Mädchen verheiratet, sondern sie konnten erst mal 18 werden, ohne gleich zig Kinder zu haben, konnten als Individuum überhaupt erst entstehen. Das war das Eigentliche, was unmittelbar immer zusammenhängt. Brahmacharya, diese sexuelle Enthaltsamkeit, die muss immer mit dem Kampf gegen Kinderheirat gedacht werden. Sonst wird die nicht verstanden. Es ist nur eine Sache, die gegen sehr verkürzte, oft europäisch belächelte Kritiken an Gandhi von Ashish Nandi in den Vordergrund gestellt wird. Und also das war das eine, was er angegriffen hat, und das zweite war natürlich die Unberührbarkeit. Das Kastensystem selber hat er versucht sozusagen umzudrehen, das war ein hierarchisches System. Gandhi hat versucht, das sozusagen als horizontales System von Berufsgruppen darzustellen. Also nicht mehr Priester, sondern geistige Arbeiter, Intellektuelle sind eine Berufsgruppe, nicht mehr Krieger, sondern welche, die sich ums Gemeinwohl kümmern oder irgendwelche Schutzaufgaben übernehmen. Händler, Handwerker ist eine Berufsgruppe, Arbeiterinnen sind eine Berufsgruppe, aber in gleicher Ebene und in gleichem Respekt. So hat er das Kastensystem versucht umzuwandeln, aber der wirkliche Kampf wurde geführt gegen überhaupt die Praxis von Unberührbarkeit. Das war der zweite, also hauptsächlich Kampf gegen Kinderarbeit und Unberührbarkeit, und dort große Erfolge durch freiwillige Reform von unten. Aber wie hat das ausgesehen? Wie funktionierte der Kit? Wie funktionierte die Rezeption? Ashish Nandis Buch ist eigentlich gar nicht so sehr über Gandhi, sondern über diejenigen, die sozusagen seine Botschaften rezipiert haben. Die einfache indische Landbevölkerung und dort eben vor allem auch die Frauen, die zum ersten Mal aus den Häusern herauskamen und diesen großen Massenbestandteil der indischen Unabhängigkeitsbewegung als Frauenbewegung führt. Und da sagt Ashish Nandi, das habe so funktioniert. Zunächst gibt es eine Message, die ging von Gandhi aus. Zum Teil das wirklich Entscheidende war allerdings die Rezeption, eine zweite Message, nicht die gleiche, die von den Leuten eher angenommen wurde, die aber Gandhi auch bewusst war. Von der Kleidung, von der Phänomenologie ging von Gandhi aus, dieser aus selbstgesponnenen Baumwolle, Leinen, der Lendenschutz, also sozusagen die Ablegung der europäischen Kleidung und der Lendenschutz. Wichtig ist auch der freie Oberkörper. Was davon ausging, ist von Gandhi der Versuch der Wiederaneignung von Subsistenzfähigkeiten, Fähigkeiten, eben Kleidung selbst herzustellen und nicht auf industriell verfertigte Textilien, die billig aus England importiert werden, angewiesen zu sein, sondern das sozusagen zu boykottieren und gleichzeitig selber Kleidung herzustellen. Das war aber enteignet schon. Es hat Kampagnen der britischen Kolonialherren gegeben, Handwerkern die Hände abzuhacken, und es war sozusagen nicht mehr eine Praxis auf dem Land, das Spinnrad und damit überhaupt mit handwerklichen Fähigkeiten, die sehr verbreitet waren, vorher eigene Kleidung herzustellen. Es musste also wieder angeeignet werden. Das war die Symbolik des Spinnrads. Und das, was Gandhi damit im Grunde bezwecken wollte, das war eine Botschaft auszusenden. Es mag sein, dass das jetzt noch nicht jeder kann. Es mag auch sein, dass solche, wenn die nicht selber hergestellt werden und käuflich erworben werden müssen, teurer sind als die billig importierten Textilien. Und deswegen die Message, tragt nur Selbstgesponnenes, auch wenn es wenig ist oder ihr das noch nicht könnt, tragt es mit Würde. Das war die eine Message. Deswegen der Oberkörper und deswegen das Wenige, die geringe Form des Lendenschutzes. Das hatte in der Zeit 30 Jahre lang eine bestimmte Wirkung und hat auch zu Massenkampagnen von Wiederaneignung von Subsistenzfähigkeiten geführt. Dann allerdings mit der Industrialisierungsphase des unabhängigen Indien wieder vollkommen in Vergessenheit und heute als hoffnungslos veraltet und was weiß ich alles beschrieben. Und das Zweite, wie das von den einfachen Leuten aufgenommen wurde, ist eine in gewisser Weise eine andere Message, die viel stärker mit der indischen Tradition zusammenhängt. Dieser Lendenschutz von Gandhi wurde nämlich als typisches Bekleidungssymbol von sogenannten Sannyasi in der indischen Tradition aufgefasst. Sannyasi ist im traditionellen Hinduismus, und das war als Bewusstsein überall sehr verbreitet, eine vierte Stufe von früher Priestern, die ein heiliges Leben führen wollen. Da gibt es vier Stufen, jedes mit einem Begriff, die Begriffe lasse ich. Zunächst so eine Art Schüler, der angeleitet wird durch einen Guru und irgendwie so religiöse Praktiken lernt. Dann gibt es durchaus eine Phase, kann auch Familie gründen, Kinder haben, das ist eine zweite Phase mit einem speziellen Begriff. so war das auch bei Gandhi, zum Beispiel das Gelöbnis sexueller Enthaltsamkeit kam erst in der letzten Lebensphase, hatte Gandhi schon 4 Kinder. Und die dritte Phase war sozusagen das Abgeben von Verantwortlichkeiten an die nächste Generation, also an Sohn und Töchter und so weiter, sich frei machen von familiären Bindungen. Und dann die vierte Phase, das ist die Sannyasi-Phase, das ist in der Tradition verstanden, das Leben als asketischer Einsiedler nur noch der Meditation und der geistigen Erleuchtung gewidmet. Was dabei ganz wichtig ist in der Tradition, ist das Verständnis verbunden mit erstens diese vierte Sannyasi-Phase, das muss, um glaubwürdig zu sein, damit es sozusagen anerkannt wird, der ist jetzt sozusagen heilig oder kann sich nur noch mit geistigen Sachen beschäftigen, damit das anerkannt wird, darf der keine Reichtümer ansammeln. Und zwar muss sozusagen vollkommen unabhängig sein. Unabhängig auch, deswegen Brahmacharya, von sexuellen Beziehungen, damit entstehen vielleicht Abhängigkeiten, unabhängig auch von Reichtum, muss also durchgefüttert werden. Im Buddhismus übrigens dasselbe. Jetzt letztes Jahr bei der Massenbewegung in Burma gegen die Militärdiktatur, das Schlimmste, das was zu Massenverweigerungen bei den Soldaten geführt hat, bevor die Bewegung dann doch niedergetätscht wurde. Aber was vorher die Stärke ausgemacht hat, war, dass die Mönche, die buddhistischen Mönche, die Sannyasins in der vierten Stufe, dass die das Annehmen von Almosen verweigert haben. Also in deren Denken ist im Grunde das Schlimmste, dass man sozusagen, das ist dann sozusagen, wenn man als Sannyasin legitimiert ist, und dann keine irdischen Reichtümer sozusagen, irdischen Luxus mehr überhaupt lebt, nur noch sozusagen durchgefüttert werden kann durch Almosen von der Bevölkerung und sozusagen dadurch den Status erwirbt, als Heiliger anerkannt zu werden. Wenn man dann sozusagen jemand verweigert, das Almosen anzunehmen, dann ist man sozusagen in dem kulturellen Denken exkommuniziert. Und das war sozusagen was die buddhistischen Mönche angewandt haben. Und das war eigentlich im Grunde ihre härteste Waffe gegen das Militär und hat in vielen Fällen auch zu Massenverweigerungen geführt. Das ist im Hinduismus und im Buddhismus ähnlich, diese Funktion von Sannyasi. Und was auch in der indischen Tradition noch bekannt war und ganz wichtig war, wenn der Sannyasi anerkannt ist als Heiliger, dann hat der Heilige schon in der traditionellen Vorstellung das Recht, neue Denkformen, neue geistige Sachen einzuführen in die Tradition. Das ist in der Tradition schon vorhanden und das ist eigentlich der Aufhänger für Veränderungsmöglichkeiten. Denn Gandhi hat natürlich diesen Sannyasi gelebt, er war akzeptiert, er war legitimiert als Sannyasi, aber schon überhaupt, dass er selber so ein Leben geführt hat, er war kein Brahmane, nicht Priester, nicht erste Kaste, sondern er war dritte Kaste. Also sozusagen, das sozusagen einerseits die Tradition befolgt, andererseits in der Tradition, in der Veränderung gleich sozusagen was verändert. Er als dritte Kaste kann so ein Leben führen. Heißt natürlich, im Prinzip können das alle führen. Das ist nicht an die Priesterkaste gebunden. Und Gandhi war nicht mehr der asketische Einsiedler, der sich nur zur Meditation zurückgezogen hat, sondern er ist rausgegangen in die Gesellschaft als Karma-Yogi, als jemand, der sozusagen diese Sannyasi-Legitimation hat, aber als Kampfmittel für gesellschaftliche Veränderungen. Das sozusagen seine Message ist. Und genau das, die Inhalte, die damit verbunden waren, Individualismus, Gewaltlosigkeit und so weiter, konnte er einführen, weil er anerkannt war als Sannyasi. Und jetzt noch als allerletztes, was ich noch dazu sagen wollte, Ashish Nandi sagt, es gibt in der Gandhi-Interpretation zwei Strömungen, was die indische Tradition betrifft, zur gewaltfreien Aktion, zur Gewaltfreiheit. Eine Strömung sagt, die ist in der indischen Tradition sehr, sehr weit verbreitet. Das Stichwort ist, es gibt eine Übersetzung in der indischen Tradition, Ahimsa, Gewalt, Nicht-Gewalt. Die andere Tradition, da gehört Ashish Nandi eher dazu, sagt, Gewaltlosigkeit ist in der indischen Tradition, im Hinduismus überhaupt nicht verbreitet. Und Ashish Nandi bringt auch Beispiele, dass das komplette Kriegsleben sind, dass praktisch 90-95% der hinduistischen Traditionen, religiösen Mythen, dass das alles Kriegsleben sind. Natürlich ein Reservoir für alle Kshatriya-Traditionen. Dass also Gewaltlosigkeit, gewaltfreie Aktion in der indischen Tradition so gar nicht vorhanden ist und dann über diesen Mechanismus Anerkennung als Sannyasi eingeführt werden musste. Oder sozusagen im Gegensatz zu dieser Kshatriya-Tradition einfach alternative Traditionen gefunden werden mussten, die zwar als solche jetzt nicht gewaltlos waren, aber trotzdem ganz schroff in der indischen Tradition, der Kshatriya-Tradition gegenüberstehen. Und das ist, Ashish Nandi sagt das, die androgyne Tradition in der indischen Kultur. Deswegen ist hier im Titel auch, das ist eine Statue, ich bin schon öfter nach Indien gefahren, die Skulpturengeschichte ist sehr, sehr interessant. Die androgyne Tradition, sehr verbreitet hier 11. Jahrhundert, ist immer Hälfte der Skulptur des Mann, Hälfte ist Frau. Das ist rechts Gottheit Shiva, links Göttin Shakti. Shakti existiert nicht nur als Göttin, sondern auch als Prinzip, das oft in der Tradition Frauen zugesprochen wird, und zwar Prinzip von der Art Urenergie, sehr aktiv, wird also nicht als passiv irgendwie beschrieben, sondern eine große Aktivität, oft auch mit Menstruationszyklen in Verbindung gebracht, in der Tradition der androgynen Kultur als Grundenergie, die sehr viel stärker ist, die viel mehr Dauerhaftigkeit, Durchhalten, auch Kreativität, Kreativität, Schaffensmöglichkeiten und so weiter und auch Sensibilität verkörpert, als zum Beispiel das männliche Gottheiten tun. Und das, sagt Ashish Nandi, ist in der indischen Kultur sehr viel weiter verbreitet als jetzt sowas wie Gewaltlosigkeit, sodass er im Grunde sagt, zum Beispiel Ahimsa, das ist nur im Jainismus, das ist eine ganz kleine, regional nur in Gujarat vorhandene Nebenreligion, eine eigenständige Religion, aber nur mit ein paar zig Millionen Anhängerinnen, und es ist nicht viel in ein paar zig Millionen mehr, während aber diejenigen, die die Massenkampagnen getragen haben, das waren die ganz normalen Hindus der Mehrheitsbevölkerung. Und da sagt Ashish Nandi, hat Gandhi sozusagen einen Kulturkampf geführt gegen die Kshatriya-Tradition und für eine Aktivierung alternative Traditionen, die im Gegensatz zur Kshatriya-Tradition stehen. Es gibt sogar weibliche Gottheiten, die sehr, sehr zerstörerisch, kriegerisch sind, wie die schwarze Göttin Kali. Auf die hat sich Gandhi dann zum Beispiel nicht bezogen, während einige der Antikolonialisten der ersten Generation, die aber im Grunde Kshatriya-Werte wiederbeleben wollten, sich auf die Kali bezogen haben. Also Gandhi hat sich auf diese androgyne Tradition bezogen und in Verlautbarungen bei Kampagnen oft zu sehr entscheidenden Punkten, zum Beispiel während der Gemetzel bei der Teilung Indien und Pakistan, sich oft auf diese Tradition bezogen. Gesagt zum Beispiel während der Gemetzel durch Dörfer gegangen und gesagt, ich bin halb Mann, halb Frau. Entdeckt die androgyne Tradition, und das heißt, wenn er als Sannyasi anerkannt ist, dann wirkt das sozusagen durch die Kshatriya-Tradition der Leute, die im Grunde dabei sind, gerade abzuschlachten, hindurch und aktiviert, aha, wir haben noch eine andere Tradition, er ist legitimiert, die sozusagen jetzt zu beanspruchen, und über so einen Mechanismus haben die Gemetzel auch faktisch aufgewacht. Also ist das sozusagen die Basis dafür, aus dieser sogenannten, was die erste Generation gesagt hat, Verweichlichung, Verweiblichung der Schwäche mit der androgynen Kulturtradition eine Stärke zu schaffen, die sich dann eben in der gewaltfreien Aktion als Massenbasis ausgedrückt hat. Und als allerletztes dazu, das ist sozusagen auch ein Hinweis auf eine notwendige Auseinandersetzung mit diesen heutigen Diskussionen um Kampf der Kulturen, Kulturrassismus. Im Grunde sagt Ashish Nandi, die indische Kultur selber hat überhaupt keine, es gibt ganz wenige Stellen, Schriften, gewaltlose Traditionen. Trotzdem ist die größte menschheitsgeschichtliche gewaltlose Massenbewegung aus der indischen Kultur entstanden. Und zwar durch die Aktivierung und gleichzeitig Veränderung dieser androgynen Tradition, die in sich gar keine gewaltlose ist, und gleichzeitig mit hervorgebracht hat den großen Anteil der Frauenbewegung an der Unabhängigkeitsbewegung. Und das heißt für heutige Kulturdiskussionen, zum Beispiel um religiösen Fundamentalismus, dass Ashishnandi damit auch sagt, es gibt verschüttete, verdeckte, eigenständige Kulturtradition in jeder Kultur. Er macht es am Hinduismus fest, das betrifft aber letztendlich auch die ganze Diskussion um den Islam, wo es auch ganz andere Traditionen gibt als sogenannte ähnliche Kshatriya oder militaristische Tradition oder gewaltbefürwortende Tradition, die es im Islam natürlich genauso gibt wie im Hinduismus, die aber sozusagen verdeckt sind, im Alltagsbewusstsein der großen Mehrheit der Bevölkerung aber trotzdem latent vorhanden, durch eine Kulturdiskussion aktiviert, in der Aktivierung verändert werden können, auch gleichzeitig durch die Einführung neuer Inhalte und dadurch sozusagen in einem Kulturkampf auch gewinnen können. Während wenn der Westen sozusagen der einzige Maßstab ist, der sozusagen emanzipatorische Inhalte vorgibt, es dann immer zu einem Mechanismus kommt, zu dem es auch in der indischen Unabhängigkeitsbewegung kam, nämlich zum Beispiel haben die Briten als aufgeklärt und historisch die fortschrittlichsten, wie sie überhaupt sind, natürlich die Witwenverbrennung, während der Unabhängigkeitsbewegung haben sie die Witwenverbrennung per Gesetz verboten. Was war das Ergebnis? Witwen sind auf den Scheiterhaufen gestiegen und haben es als antikolonialen Akt verstanden. Und das machen heute die Selbstmordattentäter. Ganz genauso. Das war's. Dankeschön.